Das Thema heute heißt: Warum teilen wir unser Leben? Ich habe mir das wieder nicht selber ausgedacht, der Titel, sondern ich habe einfach in der Apostelgeschichte 2 gelesen, wie so die erste Gemeinde gelebt hat. Und dort ist mir das wie ins Auge gesprungen, wie die ersten Christen nämlich miteinander gelebt haben. Und das ist mehr als einfach nur am Sonntag für 1 bis 2 Stunden zusammenkommen und dann dort so etwas wie Gottesdienst feiern. Und um euch das einfach nochmal so ein bisschen vor Augen zu stellen, lese ich euch nochmal die Verse 44 bis 46 aus dem Apostelgeschichte 2. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wenn ich so einen Abschnitt in der Bibel lese, dann denke ich, wow. Und als nächstes denke ich, eigentlich, ich wäre gern dabei gewesen. Irgendwie als Teil von so etwas. Ich weiß nicht, ob es denn auch noch so gewesen wäre. Aber irgendwie, es macht mich lustig, wenn ich so etwas lese. Und wenn ich dann so lese, wie das weitergeht, dann merke ich, auch die Gemeinschaft dort, obwohl die so gut gestartet sind, auch die Gemeinschaft dort hat ganz Unterschiedliches erlebt. Ich han lang gerungen, weil was jetzt kommt, ist ein schwieriger Text, das gebe ich zu. Und es ist für mich nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ja super, endlich so einen richtig schwierigen Text dürfen der Gemeinde bringen. Sondern ich habe gar nicht gewusst, ob ich das überhaupt soll bringen. Also ihr loset einfach mal und ich tue das einfach mal erzählen, was in der Apostelgeschichte, nachdem der Text steht und nachdem man sich so ein bisschen etwas vielleicht kann vorstellen von dem, wie Gemeinschaft damals ausgesehen hat, was dann nachher in der gleichen Gemeinschaft dort passiert ist. Also das Erste ist eigentlich ein Positivbeispiel oder etwas, wie das ganz praktisch dort funktioniert hat, was wir vorher im Apostelgeschichte 2 gelesen haben. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also das ist ganz praktisch, wie die Leute damals gelebt haben, wie sie ihr Leben nicht nur zieht und ihr Einkommen oder ein bisschen von ihren Gaben, sondern einfach, ich würde sagen, fast alles haben sie miteinander geteilt. Und dann, wenn man ein Kapitel weiterlesen, dann kommt folgende Geschichte. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Ich habe es euch vorher schon gesagt, ich finde das ein wahnsinnig herausfordernder Text. Und gleich habe ich mich entschieden, weil es ein paar Sachen recht gut veranschaulicht und zeigt, den Text heute gleich zu nehmen. Das Erste, was es mir einmal mehr gezeigt hat, wie gross Sehnsucht ist, irgendwo dürfen dazuzugehören. Ich weiß nicht, ob man es bis ganz hinten sieht. Das sind Sportschuhe, alles von der gleichen Marke. Wir müssen jetzt nicht diskutieren, ob das eine gute Marke ist oder nicht. Aber man sieht, Menschen sind grundsätzlich darauf angelegt, irgendwo dazuzugehören. Und manchmal bei Menschen, wenn sie irgendwo dazugehören, dann heisst das, man leiht sich gleich an. Ich kann dort eine Story davon erzählen. Ich habe tatsächlich früher noch einen Pulli mit dem Emblem drauf. Also mögt ihr euch das vorstellen? Ich bin in der 8. Klasse. 8. Klasse. Und das war nach einem Schulwechsel, bin ich eben in die 8. Klasse gekommen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, alle, wo Diesel angehaben, die sind besonders angesagt gewesen. Und ich wollte auch angesagt sein und ich wollte dazugehören und ich habe meine Mutter überschnurrt, dass sie mir auch etwas von Diesel kauft, weil eigentlich wäre das in unserem Budget nicht reingelegen. Wir haben vorher mehr so C und A und so gekauft. Aber ich habe gesagt, Mami, wenn ich wette, irgendeine Chance habe in dieser Klasse, dann brauche ich etwas von Diesel. Und wir haben dann entschieden, es müsste nicht gerade die Unterhose sein von Diesel, sondern etwas, wo man auch sieht, oder? Also habe ich das so als Liebling bekommen. Ich habe mega müssen lachen, wie ich heute das gegoogelt habe. Das gibt es tatsächlich noch. Also jetzt, ihr müsst euch geschwind mal überlegen, wie ich in der 8. Klasse war, das ist schon ein Zeitchen her. Aber die stellen das tatsächlich noch so her, mit dem gleichen Emblem, wie ich damals in der 8. Klasse hatte. Okay. Manchmal braucht es etwas so, dass man dazugehört oder dass man den Eindruck hat, jetzt gehöre ich dazu. Die andere ist es der Sport. Also man macht einfach den gleichen Sport und man leitet sich dann auch noch gleich an. Wir haben da die Mannschaft, wo einige von uns dabei sind, vielleicht erkennen die sich jetzt auch. Das ist etwas, wo ganz viele Leute dazugehören. Und wo sie merken, wenn sie dort dabei sind, dann gehören sie dazu. Und dann haben sie das gleiche Liebli und dann haben sie den gleichen Sport und dann haben sie die gleichen Interessen. Und wenn man zusammenkommt, dann hat es ein Thema, oder? Jetzt bei denen wahrscheinlich Unihockey. Andere definieren sich zu einer Gruppe, indem sie eine gewisse Sprache redet. Ich habe recht schnell gemerkt, ich gehöre nicht immer dazu. Das merke ich dann, wenn Leute im Gespräch mit mir aufs Mal auf Hochdeutsch umstellen. Dann merke ich eigentlich mehr, ich gehöre nicht so richtig dazu. Auf der anderen Seite, wenn ich dann in meiner alten Heimat bin, dann sagen die Leute zu mir, gell, Sie sind aus der Schweiz? Ich merke zum Beispiel, dass ich nicht mehr so richtig zu der Gruppe dazugehöre, wo dann so Sachen sagen wie Epic Fail. Das ist so etwas, da, das sagt unser Sohn zum Beispiel häufig, oder? Wenn irgendwo ein Fehler passiert oder so. Dann das erste Mal habe ich erst mal müssen hören und überlegen, was bedeutet das? Okay, ich habe dann so eine Seite gefunden, wo die Übersetzung steht. Und jetzt bin ich natürlich auch einmal geflasht vom Lobpreis und ich bin und so weiter. Genau, also. Wenn man möchte dazugehören, kann man das auch über die Sprache erreichen. Ganz peinlich ist das, wenn das so jemand wie ich probiert, denn in Bezug auf Teenies, das ist ganz, kommt meistens nicht gut aus. Eine gute Möglichkeit zum Dazugehören ist meistens auch über Musik gehen. Man hat die gleiche Musik gern. Und ich wette, ein Haufen von denen, die im Lobpreis engagiert sind, fühlt sich dort dazugehörig, weil sie die gleiche Musik gern haben. Für mich ist, während ich die Predigt erarbeitet habe, ganz klar geworden, der Hananias und die Sapphira, die haben ein grosses Bedürfnis gehabt, eine riesige Sehnsucht. Sie wollten dazugehören. Sie wollten zu denen dazugehören, wo wir in der Apostelgeschichte 2 gelesen haben und wo ich für mich gesagt habe, dort hätte ich auch dabei sein wollen. Dort hätte ich auch leben wollen. In so einer Gemeinde, wo alles teilt und jeder genug hat und alle finden, mol, das ist cool, dort dabei zu sein. Und mir ist klar geworden, der Hananias und Sapphira, die haben wollen zu dieser Gemeinde dazugehören. Und was haben sie gemacht? Sie haben das gemacht, was wir bis heute alle sonst auch machen, wenn wir dazugehören wollen. Sie haben geschaut, was muss man machen, dass man dazugehört, und dann haben sie das einfach nachgemacht. So wie ich in der 8. Klasse meine Mutter überschnurrt habe, endlich etwas von Diesel zu kaufen, dass ich auch in meiner Klasse eine Chance habe, dazuzugehören. Und so hat Hananias und Sapphira das auch gemacht. Sie haben gemerkt, wenn man da wieder dazugehören, dann muss man den Acker verkaufen und dann muss man das Geld nehmen und das der Apostel vor die Füße legen. Und dann gehört man dazu. Jetzt ist das ja nicht so ganz glücklich ausgegangen, das Ganze. Und schlussendlich haben sie ihr Ziel ja überhaupt nicht erreicht. Sie haben nachher nicht dazugehört, oder? Und ich habe gemerkt, das hat mit dem Thema Sünd zu tun. Das hat mit dem Thema Sünd zu tun. Da ist etwas eingedrungen in die Gemeinschaft, wo eben nicht dazu geführt hat, dass sie nachher dazugehört haben, sondern es hat eben zum Gegenteil dazu geführt. Sie haben nachher eben nicht dazugehört. Und das, wenn etwas in die Gemeinschaft eindringt, wo nachher dazu führt, dass jemand nicht mehr dazugehört, dann ist das immer Sünd. Da habe ich einmal mehr gemerkt, so krass der Text auch ist, das ist eine von den Aussagen, wo ich gemerkt habe, das ist bis heute gültig. Wenn irgendwo Sünd ist in einer Gemeinschaft, Sachen, die nicht, uns nicht gut tun, den anderen nicht gut tun, dann führt das immer dazu, dass nachher keine Gemeinschaft herrscht. Und ich habe so ein paar Kriterien von Sünden, so ein paar Kennzeichen von Sünden, habe ich in dem Beispiel von der Hananias und vom Sapphira wie ableiten oder ist mir wie ins Auge gesprungen. Das Erste ist, Sünde wird immer keim bleiben. Das ist etwas, wo für Sünde charakteristisch ist. Wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann merken wir das selber ja recht schnell. Das ist ja nicht so, dass wir alle ohne Gewissen rumlaufen und Zeug machen können, ohne dass uns das hinterher kratzt. Sondern bei den meisten ist irgendwie das Bewusstsein um, wenn ich das mache, dann setze ich im Grund Gemeinschaft aufs Spiel. Aber dann redet man nicht drüber. Also die wenigsten zumindest. Sünd wird immer keim bleiben. Beim Hananias und bei der Sapphira, die haben miteinander zwar geredet, als Ehepaar, aber sie haben gesagt, gell, der Apostel, tun wir das nicht verraten. Sagen wir im Fall nicht, gell? Sünd wird immer keim bleiben. Und das, was ich gelernt habe über die Jahre und auch vom Wort Gottes her, Sünd blieb nicht geheim. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das der Petrus geschafft hat. Hat er in dem Moment den Röntgenblick gehabt, in die Gedanken inne vom Hananias und von der Sapphira und hat sofort gemerkt, ah, da ist irgendetwas faul. Oder hat er das sonst irgendwo gehört, dass ihm einer gesagt hat, du, im Fall, die haben ihren Acker verkauft für die und die Summe. Und dass er es deswegen schon gewusst hat. Es steht auch nicht in der Bibel, es ist mir im Grunde auch egal. Was ich auf jeden Fall lerne, ist, Sünd blieb niemals geheim. Die denken, ich kann irgendetwas machen, so hindurch. Es kann sein, dass es ganz Leben lang keinen rausfindet. Es kann sein. Aber schlussendlich kommt es immer aus. Im Lukas 8 steht, so gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Jeder Politiker sollte sich das mehrfach am Tag vor Augen halten. Wenn es irgendwelches Zeug macht, wo man den Eindruck hat, da erfahrt doch niemand, oder? Wenn wir alle schwiegen und so, da kommt doch nicht aus, oder? Und dann ist die Entrüstung ist dann gross, oder? Wenn es dann gleich rauskommt. Und es ist natürlich immer lässig, dann über die anderen zu lächeln oder so. Aber ich merke manchmal habe ich genau das gleiche Muster bei mir. Ja, das merkt ja niemand, oder? Da kann ich einfach für mich behalten. Aber im Lukas 8 steht, so gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Es kann sein, dass es ganz Leben lang irgendetwas in deinem Leben verborgen bleibt, dass das niemals irgendwie ans Licht kommt. Es kann sein. Aber es wird einen Moment geben, da wird alles aufdeckt. So sei es euer Wort Gottes. Alles wird offenbar werden, heißt es im Lukas 8. Und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll öffentlich bekannt gemacht werden. Und so ist es schlussendlich auch sie beim Hananias und bei der Sapphira. Sie haben gedacht, ah, da können wir schön Keim behalten, da bleibt unter uns, niemand weiß. Aber es ist gleich sichtbar worden, es ist gleich offenbar worden. Ich gebe es zu, es ist sehr krass, was dort passiert. Und ich kenne keine vergleichbare Erzählung aus dem Neuen Testament. Es ist ein extremes Herzbeispiel. Aber es macht uns auf etwas aufmerksam, wo ich denke, das ist gut, wenn wir es immer wieder uns klar machen. Sünd endet immer tödlich. Und das hätte damit zu tun, dass Sünd nicht einfach etwas ist zwischen mir und mir oder zwischen mir und meinen Mitmenschen, sondern Sünd ist immer etwas, was unser Verhältnis zu Gott beeinflusst. Sünd ist eigentlich im Neuen Testament viel häufiger gebraucht, um von der Trennung von Menschen zu Gott zu reden. Weniger von den einzelnen Sachen, die die Menschen dann aufgrund von ihrer Trennung zu Gott anstellen. Sünd ist eigentlich der Begriff, der gebraucht wird, wenn man will, deutlich machen will, der Mensch ist grundsätzlich von Gott trennt. Und die Auswirkung von dieser Trennung ist immer der Tod. Warum? Weil Gott selber ist das Leben. Und wenn du nicht mit Gott in Verbindung bist, dann kannst du nicht überleben. Und auch wenn das nicht immer so krass ausgeht, wie da im Apostelgeschichte 5, es ist Fakt, Sünd endet immer tödlich. Und einen kleinen Tod spüren wir, wenn jemand an uns gesündigt hat. Dann stirbt nämlich etwas von einer guten Beziehung. Und das ist genau das, was uns darauf aufmerksam machen soll. Sünde ist nicht etwas, wo ohne Konsequenzen bleibt. Sünde ist nicht etwas, wo wir einfach unter dem Deckel behalten können und hoffen, dass es nie rauskommt, sondern Sünde ist etwas, wo immer tödlich endet, und Sünde ist etwas, wo hinterher Beziehung zerstört. Wenn wir das so anschauen, dann ist das für mich recht deprimierend. Und wenn ich dann auch nochmal das Beispiel lese vom Apostelgeschichte 5, dann ist das ja auch nicht gerade ein Aufsteller, oder? Heute Morgen. Und ich habe mich gefragt, ja, gibt es denn überhaupt Hoffnung? Also, gibt es etwas Gutes, was ich heute noch sagen kann? Und ich werde nochmal zurückgreifen auf die Verse aus Apostelgeschichte 2. Dort steht: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und ich habe mich gefragt, warum macht es Sinn, auch heute noch Leben zu teilen? Warum macht es Sinn, genau so, wie wir das dort in Apostelgeschichte 2 sehen, warum macht es Sinn, genau so zu leben? Und die erste Antwort ist, weil dann Sünd sichtbar wird. Wie ich noch Single war, habe ich gewisse Marotten, wie sagt man dem, Mödeli, wie sagt man dem, ja, Macken, habe ich können wie verbergen. Bin ich sehr gut drin gewesen, sonst hätte ich wahrscheinlich meine Frau nicht gefunden. Aber wenn man Gemeinschaft lebt, dann ist eine Auswirkung davon, dass das rauskommt. Meine Frau könnte geschichtenweise erzählen, was ich alles für Macken habe. Und wo ich nicht jetzt der Mr. Nice Guy bin. Wer sich Gemeinschaft aussetzt, der setzt sich dem aus, dass Sachen ans Licht kommen, wo vielleicht vorher einfach wie hast können unter dem Deckel behalten. Und das ist ja gleichzeitig auch der Grund, warum wir uns auch vor Gemeinschaft fürchten, warum wir sagen, da will ich nicht. Wo wir eher sagen, nein, bloß nicht, oder? Es soll bloß niemand genau wissen, wie ich bin. Die würden doch alle sich umkehren und nichts mehr mit mir zu tun haben. Und gleich ist es genau das, was es braucht, um hinterher Teil des Lebens zu haben. Wenn man nicht dort anfängt zu teilen, dann wird das hinterher nichts mit dem Teil des Lebens. Das Zweite ist, die christliche Gemeinschaft hat einen riesen Vorteil. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann ist Sünde nicht das Ende. Sondern wissen wir, weil Jesus Christus die Sünde überwunden hat, sind auch wir aufgerufen und wir auch in der Lage, über Sünde hinwegzugehen. Es heißt zum Beispiel im 1. Johannes 7, wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, also wenn da Gemeinschaft vorhanden ist mit Gott, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und wenn wir das für uns akzeptieren, dass wir immer wieder rein gewaschen werden von Jesus Christus, dann dürfen wir, dann müssen wir das auch akzeptieren für den anderen. Und das ist ja auch schon Diskussion gewesen bei Jesus und den Jüngern. Da haben die Jünger gefragt, ja, wie mängisch müssen wir denn jetzt genau, also wie ist das jetzt da mit dieser Vergebung und so? Ist das genug, wenn wir 7-mal vergeben? Und die Jünger haben den Eindruck gehabt, hey, das ist ja schon wahnsinnig viel, oder? Ich meine, nach 2 oder 3-mal hängt es uns ja schon aus, aber 7-mal, das ist ja brutal viel. Und Jesus enttäuscht sie an dem Ort. Aber Vergebung ist nur dann möglich, wenn Sünde aufgedeckt ist. Es ist nicht möglich, wenn alle so tun, wie wenn sie alles im Griff hätten. Und alle so gut raushängen die ganze Zeit. Sünde und Gnade hängen in dem Sinn zusammen, dass die Gnade immer grösser ist, wenn die Sünde auch gross geworden ist. Und so hat uns das Jesus Christus auch vorgelebt. Und warum teilen wir unser Leben die letzte Antwort? Und ich denke, das ist so circa auch die, wo in Zukunft weist. Weil nur bei teiltem Leben Jesu Liebe sichtbar wird. Ich habe mich heute gefragt, jetzt so im Zeitalter vom Internet, wäre das ja auch möglich gewesen, wir hätten da die Segnung gemacht. Und alle anderen wären die Hause vor dem Computer oder vom Fernseher, Smart TV gesessen und hätten das per Streaming, hätten das dort geschaut. Wäre ja eine Möglichkeit, oder? Heute technisch kein Problem, oder? Da unsere Techniker sind ja absolut fit auf dem Gebiet. Und ich habe mich gefragt, warum kommen wir eigentlich zusammen? Warum fängt Leben teilen am Sonntagmorgen an, da, indem wir zusammenkommen zum Gottesdienst? Und ich habe mir gesagt, ja, es ist absolut notwendig, dass wir zusammenkommen. Weil wenn jeder die Haie vor seinem Smart-TV hockt, dann wird das, was Jesus eigentlich will, gar nicht möglich. Nämlich die Begegnung von Mensch zu Mensch. Und die Sichtbarkeit von dieser Begegnung wird auch nicht sichtbar. Also für andere Leute, die wissen wollen, wie Christen eigentlich leben, die hätten gar keine Chance zu sehen, was christliches Leben ausmacht, weil dann hätten sie müssen bei euch in der Stube hocken. Warum teilen wir unser Leben? Ich glaube, die Antwort ist tatsächlich, weil nur durch teiltes Leben die Liebe von Jesus sichtbar wird. Und zwar die Liebe von Jesus, wo jedem gilt, egal wie häufig er auch Schuld auf sich geladen hat. Die Liebe von Jesus, die gilt, auch wenn wir im Moment noch den Eindruck haben, wir können es unter dem Deckel behalten. Es geht ja sonst niemandem etwas an. Die Liebe von Jesus, die gilt, auch wenn wir es eben nicht drauf hatten. Auch wenn offenbar worden ist, wenn sichtbar worden ist, dass wir nicht alles im Griff haben. Der Dietrich Bonhoeffer sagt, Christsein hat weniger damit zu tun, die ganze Zeit zu versuchen, nicht mehr zu sündigen. Christsein hat weniger damit zu tun, die ganze Zeit zu versuchen, nicht mehr zu sündigen, sondern es hat viel mehr damit zu tun, mutig Gottes Willen zu tun. Und das ist einladig, wenn wir miteinander wettet Christ sein Leben. Wenn wir miteinander wettet unser Leben teilen. Wir können das ja gar nicht. Die Liebe von Jesus anderen weitergeben, wenn keine anderen da sind. Wir können das ja gar nicht. Die Liebe von Jesus spüren, wenn wir die Einzigen sind im Raum. Sondern wenn andere uns in der Liebe von Jesus begegnen, dann merken wir, es gilt tatsächlich auch uns. Und dann werden wir verändert und tragen dazu bei, dass andere auch verändert werden. Und zwar verändert, dass wir die Liebe von Jesus Christus immer besser sichtbar machen und immer besser auch können, der andere zeigen. Warum teilen wir unser Leben? Ich bin froh, das ist auch auf Art so geplant gewesen, dass wir heute das Abendmahl feiern können. Und ich denke, das Abendmahl ist genau der richtige Ort, wo wir das auch nochmal bestätigen können. Auf der einen Seite kommen wir einen Zuspruch über im Abendmahl. Ein Zuspruch, dass die Liebe von Gott uns allen gilt. Und auf der anderen Seite merken wir, der Zuspruch ist unglaublich kostbar gewesen. Er hat nämlich Jesus Christus sein Leben gekostet. Und wir können im Abendmahl auch erleben, dass das nicht nur für uns gilt, sondern für jeden einzelnen anderen auch, der dort führen oder dort hinterher geht und das Abendmahl einnimmt. Wir können etwas von dem erleben, was es bedeutet, als Gemeinschaft unterwegs zu sein und eben nicht als Einzelpersonen. Und deswegen werde ich euch einladen zu dem Abendmahl. Ich werde euch einladen, das einzunehmen, im Bewusstsein, dass es könnte sein, dass in der Gemeinschaft Sünde rauskommt. Aber genau im gleichen Bewusstsein, dass die Gnade von Jesus Christus immer noch ein bisschen grösser ist, wie die Sünde, wo sichtbar geworden ist. Und in der Klarheit, dass es eigentlich nicht darum geht, Sünde zu vermeiden, sondern den Willen von Jesus zu tun. Jeden Tag wieder neu und jeden Tag mehr. Ich lese euch den Text aus dem Matthäus 26. Und dort steht: Im Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab es den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird.